Wir möchten Mut machen, dass andere sich vielleicht auf ähnlichen Weg begeben und diese Stadt zu einem bunteren und durchmischteren Ort werden lassen.
Und ich glaube, dieser Mix zwischen die Innenstadt wieder attraktiver zu machen für die ganzen Gäste, die da tagsüber sind, aber eben auch die Leute zu haben, die da wohnen, die das zu ihrem Ort machen, das ist etwas, wo wir auch irgendwie mit zu beitragen wollen.
Hallo Hamburg, Stadt neu bauen ist der Podcast der IBA Hamburg, der aktuelle Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung beleuchtet. Mein Name ist Sabine de Boer, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und begrüße heute zwei Gäste mit zwei ganz besonderen Projekten. Was haben ein ehemaliges Finanzamt und ein ungenutztes Parkhaus gemeinsam? Beide sind jeweils Teil nachhaltiger, kreativer und gemeinwohlorientierter Genossenschaftsprojekte. Bei dem einen Projekt handelt es sich um einen innovativen Workspace mitten in Hamburg-Altona, bei dem anderen um zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten in Hamburgs Altstadt, wo Wohnungsmieten für manche unerschwinglich sind und Büromieten ins Unermessliche steigen, gehen zwei Projekte neue Wege. Heute spreche ich mit zwei Vertreterinnen dieser Projekte, und zwar mit Christina Feldhöhn, Gründerin und Vorständin von Neues Amt Altona, und Björge Köhler, Vorstand vom Gröninger Hof. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke.
Herr Köhler, können Sie uns den Gröninger Hof mal vorstellen?
Ja, jetzt gerade ist der Gröninger Hof ein altes Parkhaus, Baujahr 1963. Die Idee war, das umzubauen. Ist leider nicht so viel übrig geblieben von der Idee, weil die Bausubstanz einfach in sehr schlechtem Zustand ist. Es ist ein städtisches Grundstück, was wir an Hand gegeben bekommen haben. Und wir planen da die Errichtung von 90 Wohneinheiten plus Gewerbe und Flächen für Stadtteilkultur im Erdgeschoss. Es ist ein nachhaltiger Holzbau geplant und wir sind da im Herzen der Hamburger Altstadt eigentlich, also zwischen klassischer Innenstadt und Speicherstadt, also sehr, sehr zentral gelegen auch.
Und Frau Feldhöhn, Ihr Projekt, können Sie uns das mal erklären?
Also das neue Amt Altona wird Hamburgs erster genossenschaftlich organisierter Coworking Space. Wir errichten dafür einen Neubau an der neuen großen Bergstraße, auch aus Holz, mit Grünfassade und Dachgarten für unsere Genossenschaftsmitglieder. Das heißt, so um die 300 Personen werden ab Eröffnung jeden Tag in diesem Coworking Space, in dieser Community ihre Arbeit nachgehen. Dann ist wichtig, dass das Ganze verbunden wird mit dem alten Finanzamt Altona. Also wirklich auch alle Etagen werden mit dem alten Finanzamt Altona verbunden, denn darin besteht schon seit über 10 Jahren ein Kreativstandort, der in Altona ja sehr etabliert ist, der da eine hohe Bedeutung hat, von dem lange nicht klar wird, ob und wie er erhalten werden kann. Das können wir jetzt mit dem neuen Amt tun, für mindestens 20 Jahre in der jetzigen Form. Und verbunden werden beide Gebäudeteile zusätzlich über das öffentliche Erdgeschoss, was dann eben auch dem Stadtteil offen stehen soll und an dem gastronomische Angebote ebenso wie Veranstaltungen und verschiedenste andere Formate Raum finden werden.
Sehr interessant. Wie fing alles mit dem Gebäude auf der neuen großen Bergstraße an?
Also angefangen hat alles 2018 mit einer Konzeptausschreibung der Stadt Hamburg, auf die sich die Initiatoren des neuen Amtes damals beworben haben. Und die haben tatsächlich die Ausschreibung gesehen, haben innerhalb weniger Wochen ihr Konzept zusammengewerkelt, weil sie eine Idee davon hatten, was an so einem tollen Standort mitten in Altona Sinn machen könnte. Haben dann viele Monate nichts gehört und haben dann im Sommer 2019 den Zuschlag bekommen und waren dann in großer Aufregung und waren natürlich sehr motiviert, das dann auch umzusetzen, hatten aber Vollzeitjobs und hatten selber auch noch keine Genossenschaft gegründet. Und trotz allem hat sich dann aber in relativ kurzer Zeit ein super Team zusammengefunden, was diese Genossenschaft Ende 2019 gegründet hat. Und das war einfach nur so der Anfang, was aber eigentlich ja das Konzept ist und woran wir seitdem arbeiten und worauf wir ja mit großer Kraft hinarbeiten, ist, dass im Sommer, Spätsommer 2025 in der neuen Großen Bergstraße ein genossenschaftlich organisierter Coworking Space entstehen soll, also eröffnen. Bis dahin wird er entstehen hoffentlich und eröffnen dann im Spätsommer 2025.
Wow, das hört sich sehr interessant an. Wir steigen nachher nochmal tiefer ein in Ihr Projekt. Wie entstand denn die Idee, ein ehemaliges Parkhaus zu einem Wohnhaus umzubauen?
Also ich glaube, in der Entstehungsgeschichte gibt es viele Parallelen auch zum neuen Amt. Diese Neugründung einer Genossenschaft, wir haben auch ein städtisches Grundstück da. Im Grunde war das sehr prototypisch, so wie man sich das wünscht. Also aus einem Workshop mit der Zivilgesellschaft, wo es darum ging, Projekte zu entwickeln, Ideen zu entwickeln für die Hamburger Altstadt. Das Motto war Wohnen in der Innenstadt. Ist diese Idee entstanden, dieses Parkhaus umzunutzen. Und dann hat sich eine Handvoll Leute aus diesem Workshop hinaus zusammengetan und hat gesagt, wir machen das tatsächlich. Wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Und daraus ist am Ende auch die Genossenschaft entstanden. Genau, auch so 2018, 19. Und auch das Parkhaus wurde von der Stadt damals angekündigt, aus der Nutzung zu nehmen. Und dann gab es eine Konzeptausschreibung und auf die haben wir uns dann beworben, erfolgreich.
Also beide hatten sozusagen als Grundlage eine Konzeptausschreibung der Stadt Hamburg und darauf aufbauend haben sie ihre unterschiedlichen Projekte und ihre Organisationen formiert. Aber es gab immer die Stadt, die gesagt hat, hier ist ein altes Gebäude, gibt es eine neue Idee dafür. Und dann haben sie einen Workshop dazu gemacht und dann die Initiative ergriffen.
Also wir waren auch vorher schon viel im Austausch mit der Stadt, um überhaupt diesen Gedanken zu entwickeln. Daraus könnte Wohnraum entstehen, das könnte eine Umnutzung sein. Da kam, glaube ich, auch viel von uns. Aber ohne die Stadt wären solche Projekte gar nicht so denkbar.
Kommen wir nachher nochmal zu. Wie man beim Gröninger Hof heraushört, ist die Idee der Nutzung des alten Parkhauses partizipativ, klimagerecht, 100% sozialer Wohnungsbau, zukunftsgerecht, nutzungsgemischt und architektonisch ambitioniert. Erleben wir hier die reale oder ideale Welt des Bauens und Entwickelns auch im Recycling von Bestandsimmobilien? Der Wohnungsbau kommt derzeit Deutschland fast zum Erliegen, aber Sie bauen trotzdem. Wie geht das bei den heutigen Konditionen, Herr Köhler? Und was machen Sie anders als andere?
Ja, das klingt natürlich alles super, was wir uns alles vorgenommen haben. Ich glaube, das war tatsächlich eine kluge Entscheidung, in sozialen Wohnungsbau zu gehen, weil Hamburg den ja einfach sehr, sehr stark fördert und nach wie vor zu sehr guten Konditionen auch finanziert. Und das rettet uns, glaube ich. Also wir erleben auch im Gespräch mit anderen Entwicklern, dass teilweise auch umgeschwenkt wird von Privatfinanzierung auf sozialen Wohnungsbau. Ja, was machen wir anders? Ich glaube, unsere große Stärke sind dann auch die Mitglieder, dieser große Pool. Wir sind jetzt so 400 Leute. Das fängt einen auch oft auf. Also das macht so eine Organisation schon auch resilient. Und das, glaube ich, gibt uns den Rückenwind, das jetzt auch durchzuziehen, trotz allem, was irgendwie schwieriger geworden ist in den letzten Jahren.
Das stimmt. Die Förderung beim sozialen Wohnungsbau ist im Moment sehr gut. Die Konditionen sind gut. Bekommen Sie eigentlich auch Förderung von der Stadt Hamburg? Sie bauen ja keine Sozialwohnungen.
Nee, wir bekommen keine Förderung. Es sind tatsächlich die Mitglieder, die das Eigenkapital komplett stellen. Und ich glaube, das ist eben auch, wie du gerade gesagt hast, das ist genau der Unterschied. Also, dass sich Menschen zusammentun für einen gemeinschaftlich geteilten Zweck und hinter diese Vision auch stellen, nicht nur von dem konkreten Ort, sondern von dieser Art von Stadtentwicklung, das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Denn wir bauen nicht für Investoren, wir wollen keine Renditen abschöpfen. Wir möchten diesen Ort für die Menschen erschaffen. Das heißt, im Planungsprozess sind frühzeitig bei uns auch die Mitglieder einfach ganz stark involviert, damit das Haus am Ende für sie funktioniert und Sinn ergibt. Das wird ihnen übergeben ein Stück weit dann auch in diese Genossenschaft hinein, in die Selbstverwaltung. Weil jetzt gibt es natürlich ein Projektteam, was dieses Bauprojekt managt. Das sind wir vier im Vorstand. Aber ab Eröffnung werden wir uns ein Stück weit da auch rausziehen und sagen, hier ist euer Haus, have fun. Wobei die Frage ist, ob wir da nicht selber auch später sitzen möchten, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr toller Ort wird. Aber das ist, glaube ich, genau der Unterschied, wenn man da an ein Immobilienprojekt rangeht mit dem Ziel, Renditen zu erwirtschaften, dann ist die komplette DNA einfach eine andere. Und deswegen können wir gerade weitermachen, weil dieses Interesse weiterhin besteht und weil natürlich trotz allem die Marktbedingungen sehr schwierig sind und die haben uns auch sehr, sehr viele Nerven und sehr viel Geld gekostet, die letzten 2-3 Jahre überhaupt eine Finanzierung aufzustellen. Aber wir konnten es eben am Ende schaffen und das eben auch aus der Kraft der Genossenschaft heraus, ja.
Und wie viele Leute haben Sie? Herr Köhler meinte, 400 Leute sind bei ihm schon im Team, in Anführungsstrichen in der neuen Genossenschaft. Und bei Ihnen, wie viele haben Sie?
Sind es 200, gut 200, etwas drüber.
Und beide Genossenschaften nehmen aber auch noch Mitglieder auf und
immer gern.
Ja.
Sind immer gern gesehen und sind auch willkommen bei Ihnen.
Auf jeden Fall.
Ja. Werden Sie dann auch dort einen Arbeitsplatz beziehen, wenn Sie im Sommer 2025 einziehen können?
Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Also erstmal ist es nicht unbedingt geplant. Ich habe in dem Sinne dann nicht mehr diese Rolle inne, voraussichtlich. Also ich bin für die Vermarktung und die Kommunikation zuständig. Vor allem die Vermarktung wird bestenfalls ja abgeschlossen sein, wenn das Haus eröffnet, weil einfach alle Plätze dann besetzt sein werden mit tollen Menschen, die dort ihrer Arbeit nachgehen in diesem Coworking-Space. Und kommunizieren muss man natürlich immer und auch weiterhin. Aber ob das dann für mich persönlich eine Aufgabe ist, der ich weiterhin nachgehe, ist noch gar nicht gesagt. Und entsprechend auch könnte ich theoretisch sagen, ich sichere mir da jetzt meinen Coworking-Space, um auch andere Projekte von dort aus in Zukunft voranzutreiben. Das mag sein. Und ich bekomme schon so ein bisschen FOMO. Also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, wenn die Plätze wirklich knapp werden, dann werde ich vielleicht doch mir noch einen sichern. Jetzt gerade ist es erstmal noch gar nicht eingeplant, aber mal schauen.
Ja, 200 Plätze haben Sie ja noch zu vergeben, ne? Kommen wir aber nochmal zu. Also ich finde es bewundernswert, wenn man so viel Arbeit investiert und dann nicht einzieht, sondern irgendwie dann das Projekt wieder abgibt. Sie ziehen ja ein in Ihr Projekt, ne? Sie haben
ich
eine Wohnung sich gesichert.
Ja.
Beide Genossenschaften, das eint ja Sie beide auch, haben als Ausgangssituation eigentlich die These aufgestellt, man kann das auch anders machen, Stadtentwicklung, Stadtplanung, andere Projekte entwickeln. Wie ist Ihre Meinung? Bleiben das eigentlich idealtypische Einzelprojekte? Oder entsteht hier sogar auch eine Blaupause für eine andere Art der Stadt- und Immobilienentwicklung?
Ich glaube, beides ist richtig. Also so Projekte sind immer sehr individuell und sehr abhängig von den AkteurInnen, die man da hat, mit denen man das gemeinsam macht. Man kann das nicht reproduzieren. Aber ich glaube, man kann wahnsinnig viel lernen aus so Projekten wie unseren. Also vielleicht ein so ein Beispiel. Wir haben mit unseren Mitgliedern gesprochen und haben mitbekommen, wir legen ganz, ganz viel Wert auf Gemeinschaft. Wir sind bereit, weniger Wohnfläche privat zu akzeptieren und wollen mehr Gemeinschaftsfläche. Das war bisher so nicht vorgesehen, ist im Baurecht nicht vorgesehen, ist in den Förderrichtlinien nicht vorgesehen. Also haben wir uns zusammengesetzt, überlegt, wie lässt sich das abbilden. Das haben wir als Vorschlag an die Stadt Hamburg geschickt. Das nennt sich Hybridflächen als Modell. Die Stadt Hamburg hat gesagt, finden wir spannend, probieren wir aus. Und inzwischen weiß ich von großen Bestandsgenossenschaften, die das auch übernehmen und jetzt Projekte entwickeln und genau mit diesem Modell arbeiten. Das ist vielleicht zum Beispiel, wie so Projekte auch zu so einer Art Reallabor werden können, wo man was lernt, wo man mal was ausprobiert und was dann vielleicht auch so in die Praxis in anderen Projekten einsickert.
Das muss ich mir merken. Hybridflächen habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was das jetzt ist.
Das Modell ist, dass wir, ich glaube, 5-10% der privaten Wohnfläche darf man ausgliedern in so einem gemeinschaftlichen Pool. Bei uns sind das 7% der Wohnfläche. Und das schmeißen alle MieterInnen in einen Pool und daraus generieren wir Flächen wie Spielflächen für Kinder, wir haben einen großen Gemeinschaftsraum, wir haben einen Hobbyraum, wo man Fahrräder reparieren kann. Mit viel Glück haben wir am Ende sogar eine Sauna auf dem Dach. Also da entsteht durchs Teilen und gemeinsam Nutzen entsteht so eine Art Luxus, den man sich sonst so privat alleine auch gar nicht leisten könnte.
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, auch für andere Projekte. Baugemeinschaften machen das ja sicherlich auch schon in der einen oder anderen Weise. Und Frau Feldhöhn, gibt es eigentlich Vorbilder von Ihrer Art der Projekte, also neue Orte zu schaffen, wo man gemeinsam miteinander arbeitet? Haben Sie schon mal in anderen Städten vergleichbare Projekte gesehen?
Ja, definitiv. Also in Hamburg gibt es ja eher so eine Handvoll genossenschaftlich organisierter Orte in der Form, die auch wirklich so ein Stück weit versuchen, Stadtentwicklung neu zu denken und gemeinschaftlich anzugehen. Also das ist zum einen eben der Gröninger Hof. Mhm. Dann auf jeden Fall auch die Kolbenhöfe in Altona, das ist auch eine Genossenschaft. Dann gibt es, glaube ich, diese Handwerkerhöfe in Ottensen. Ich glaube, die sind auch genossenschaftlich organisiert. Und dann gibt es natürlich noch so Beispiele wie auch das Gängeviertel, die zumindest so von der Inspiration her, würde ich sagen, schon auch ein Stück weit den Weg bereitet haben, ja auch gemeinschaftlich sich zusammenzutun und auch eine Kraft aufzubringen, um Orte anders zu entwickeln, als es vielleicht mal gedacht wurde, von Seiten der Politik oder eben auch der freien Bauwirtschaft. Das sind schon so die
Hamburger Projekte.
Genau, in Hamburg sind es nicht so viele, in Berlin gibt es ein paar mehr, die ich jetzt nicht alle namentlich kenne und in Wien und Zürich auf jeden Fall auch. Also da haben wir uns auf jeden Fall auch einiges angeguckt und gerade auch diese Durchmischung von Nutzungen, die findet man ja auch in Zürich an vielen Orten. Ich glaube, die ist sehr, sehr klug. Also wenn wir hätten können, dann hätten wir auch gerne noch das Wohnen bei uns integriert. Das war da jetzt an der Stelle nicht so möglich. Aber in Zukunft ist es, also es ist ja definitiv eines der größeren Probleme noch als das Thema Gewerbeflächen, weil da gibt es eigentlich eher jetzt wieder zu viele.
Gewerbeflächen?
Naja, Leerstand, ne?
Leerstand.
Also diese große Frage, wer arbeitet überhaupt noch wo und braucht man überhaupt noch die Büros, geschweige denn die großen Bürokomplexe? Wie sieht die Zukunft des Arbeitens aus? Das ist im neuen Amt natürlich auch ein Thema, was uns beschäftigt.
Ja. Das ist interessant, genau. Sie sind ja beide in der Form einer neuen Genossenschaft unterwegs, haben aber sehr unterschiedliche Startpunkte gehabt. Also Sie haben die Konzeptausschreibung gesehen und mit einer kleinen Gruppe angefangen, so nach dem Motto, das ist toll, da starten wir mit und haben dann nach und nach die Gruppe erweitert und Sie haben den Workshop gehabt, haben dann auch die Konzeptausschreibung gehabt, aber haben praktisch als große Gruppe oder als Genossenschaft sich auf den Weg gemacht. Also Sie waren nicht eine kleine Initiatorengruppe, sondern wahrscheinlich eine große
Gruppe. Ich glaube, da war der Unterschied gar nicht so groß. Also wir waren auch zu dem Zeitpunkt vielleicht 10, vielleicht waren es 20 Leute. Und eine Genossenschaft zu gründen ist auch gar nicht so einfach. Die Erfahrung werdet ihr wahrscheinlich auch gemacht haben. Es ist sehr, sehr komplex. Das macht man nicht mal eben so. Das hat bei uns auch 1-2 Jahre gedauert, bis die wirklich eingetragen ist und im Genossenschaftsregister steht und so. Also Genossenschaft ist ein sehr, sehr hohes Gut. Deswegen haben, glaube ich, Genossenschaften auch diese Qualität, die sie haben. Zentrale Entscheidungen müssen durch eine Mitgliederversammlung. Man kann das Grundkonzept nicht einfach über den Haufen werfen. Also Genossenschaften sind sehr, sehr stabil. Das sieht man ja auch in der Qualität und in den Mietpreisen, die Genossenschaften ihren Mitgliedern anbieten. Genau, also im Grunde sind wir auch gestartet mit so einer kleinen Gruppe, die das erstmal auch privat da Verantwortung übernommen hat und da auch ganz schön in die Bresche gesprungen ist.
Das ist ja eigentlich auch sehr mutig, ne? Weil Sie haben ja auch beide viel Geld in die Hand genommen und haben ja auch ein großes Investitionsvolumen vor sich, das Sie stemmen müssen und dann mit so einer kleinen Gruppe zu sagen, das ist die richtige Form, das ist der richtige Weg. Das finde ich schon auch sehr interessant und mutig.
Da sind wir auch wieder bei der Gemeinschaft. Also wenn 100 Leute alle ein bisschen Geld auf den Tisch legen und man damit gemeinsam so ein Projekt finanziert, dann ist das ja auch schon wieder was anderes, als wenn man das alleine macht. Und man sichert sich auch gegenseitig ab. Also das ist, da sind wir wieder bei der Stärke von diesem genossenschaftlichen Modell auch vielleicht.
Mhm. Kommen wir mal zu dem Quartier. Quartier. Ihre beiden Projekte haben ja sehr attraktive Lagen innerhalb der Stadt und setzen stark auch auf die Vernetzung mit der unmittelbaren Nachbarschaft. Dazu habe ich zwei Fragen. Welcher Mehrwert entsteht eigentlich für die Nachbarschaft? Nur weil Sie da ankommen und eine Genossenschaft gründen.
Also wir versuchen vor allem erstmal immer zu zeigen, dass wir den Erhalt des Kreativstandortes, also dass wir durch diesen Beitrag für den Stadtteil eigentlich schon mal sehr, sehr viel leisten. Denn das neue Amt wird zu zwei Dritteln eben aus dem Bestandsgebäude bestehen dann auch zukünftig. Und diesen Kreativstandort so langfristig zu so günstigen Mieten zu erhalten, das ist eigentlich schon mehr als genug. Aber es war uns nicht genug. Wir wollten darüber hinaus auch in dem Erdgeschoss natürlich, oder das ist unser Ziel, im Erdgeschoss eben auch Angebote zu schaffen, die auch für die Nachbarschaft funktionieren und Sinn machen. Wobei man sagen muss, Altona Altstadt ist ein sehr durchmischtes Viertel, ist aber auch nicht unbedingt so einkommensstark. Es gibt eine Schwelle, also sowohl um Mitglied in der Genossenschaft zu werden, braucht man Geld, als auch später da irgendwie den Mittagstisch zu genießen, wird man ein bisschen Geld brauchen. Also insofern ist so dieses ganz hehre Ideal von das Erdgeschoss soll total offen, niedrigschwellig und überhaupt nicht wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sein. Das ist nicht haltbar in dieser Zeit mit all den Kosten, die wir sozusagen über die vielen Jahre dann wegtragen müssen, mit dem Business Case, der bei uns eigentlich daraus besteht, dass Menschen in den Obergeschossen coworken. Also wenn da jeden Tag 300 Leute ihrer Arbeit nachgehen, ganz konkret, dann zahlen die monatlich dafür einen Beitrag. Und das ist das Geld, womit wir das Gesamtprojekt finanzieren. Also das ist schon sportlich, weil wie gesagt, zwei Drittel der Fläche sind Altbestand und da können wir nicht viel drehen an den Mieten und wollen wir eben auch nicht, weil wir es wichtig finden, dass es solche Orte an so zentralen Stellen in der Stadt gibt, wo auch Künstlerinnen und Künstler und Kreativschaffende ihrer Arbeit nachgehen können. Aber ja, genau, das ist eigentlich so ein bisschen dieser Dreiklang, den es bei uns gibt, denn auch der Neubau ist ein Beitrag für die Nachbarschaft, denn unsere Mitglieder kommen fast alle aus Altona. Also das sind alles Menschen, die da schon leben, die jetzt vielleicht ihre Arbeit in anderen Bürogemeinschaften, Coworking Spaces oder auch im Homeoffice nachgehen und die sagen, ich würde gerne an so einem Ort mit so einer tollen Gemeinschaft in Zukunft arbeiten. Das heißt, im Endeffekt ist auch der Coworking Space etwas für die Menschen aus Altona. Nur ist es eben ein sozusagen höherpreisiges Angebot als jetzt irgendwie ja eine komplett offene Geschichte, wo jeder sich hinsetzen kann für kein Geld. Also das würden wir auch gerne machen, aber es funktioniert halt eben nicht.
Nee, das kann ich auch verstehen, dass man sich irgendwie für kein Geld hinsetzt und isst. Das gibt es ja eigentlich nirgends.
Also wir sind in einem ähnlichen Thema drin. Wir haben halt im Obergeschoss die geförderten Wohnungen und da sind wir im Grunde festgelegt, was wir auch an Mieten verlangen dürfen. Und gleichzeitig haben wir den Anspruch, dass der Sockel, also das Erdgeschoss und in Teilen dann auch das erste OG ist dann kein Gewerbe mehr, aber das sind eben diese Hybridflächen für die Leute, die da wohnen, dass das eine gewisse Offenheit hat, aber gleichzeitig muss das ein Stück weit auch den Rest des Hauses mit querfinanzieren. Ist uns aber gleichzeitig auch enorm wichtig, weil genau das ja auch so ein Impuls in der Innenstadt sein kann. Wir wissen alle, dass die Innenstadt oft sehr, sehr tot ist. Abends ist sie leer, da ist nichts mehr los. Und auch da wollen wir was machen und ein Angebot machen. Also wir haben jetzt schon diese alte Autowerkstatt da drin gemietet. Später wird es auch wieder einen Raum geben, der halt so ein Quartiersraum ist, den wir auch versuchen werden, möglichst unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, in dem auch jetzt schon Sachen stattfinden, irgendwie Deutschkurse, künstlerische Performances und so weiter. Und das ist, glaube ich, dann der spannende Beitrag zur Innenstadt und zum Quartier. Nicht so sehr, dass wir oben Wohnungen bauen, weil Wohnungen werden immer überall gebaut und wenn die gemeinschaftlich organisiert sind, dann ist es auf jeden Fall besser, glaube ich. Aber das macht erstmal mit einem Quartier jetzt nicht per se so wahnsinnig viel. Gerade in der Innenstadt ist es ja einer der ganz zentralen Ansätze, dass wir auch sagen, da muss wieder gewohnt werden. Wir wollen da auch wieder Alltagsleben. Wir wollen nicht nur die Leute, die da morgens hinpendeln, dann da arbeiten und dann Samstag, Sonntag ist da niemand. Und ich glaube, dieser Mix, also zwischen die Innenstadt wieder attraktiver zu machen für die ganzen Gäste, die da tagsüber sind, aber eben auch die Leute zu haben, die da wohnen, die das zu ihrem Ort machen, das ist etwas, wo wir auch irgendwie mit zu beitragen wollen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Spagat. Man will ja manchmal auch nur wohnen und nicht immer unten die Erdgeschosse bespielen und Nachbarn zu Besuch haben. Also da so eine ausgeglichene Balance herzubekommen, also einen normalen, selbstgeschaffenen Ort zu haben, der gleichzeitig aber auch einen Mehrwert für die Nachbarschaft spielt. Sehr interessant. Wie viel kostet denn so ein Arbeitsplatz bei Ihnen, Frau Feldhöhn?
Also wenn man einen festen Arbeitsplatz möchte in so einem abgeschlossenen Vierer- oder Sechserbüro, dann muss man um die 300 Euro für die monatliche Nutzungsgebühr einplanen und muss vorab in der Genossenschaft eben 12 Anteile zeichnen. Das sind bei uns dann 6.000 Euro. Ein Anteil sind 500 Euro. Das heißt, man hinterlegt einmalig 6.000 Euro, trägt damit zum Eigenkapital bei, zur Gesamtfinanzierung des Projektes. Und dieses Geld ist sozusagen auch längerfristig gebunden. Man hat dann eine längere Kündigungsfrist von 3 Jahren, damit die Genossenschaft immer stabil und sicher wirtschaften kann und immer weiß, was irgendwie wann vielleicht abfließt, auch an Mitteln und wie sie das wieder aufstocken kann. Und die Kündigungsfrist für die monatliche Nutzung wird sehr viel kürzer sein, wenn man merkt, mit 3 Monaten Vorlauf, man braucht diesen Coworking-Platz vielleicht nicht mehr, dann kann man sich trotzdem entscheiden, Mitglied in der Genossenschaft zu bleiben und stattdessen dann ein investierendes Mitglied zu werden.
Mhm. Bei Ihnen muss man ja auch Genossenschaftsanteile kaufen, wenn man wohnen und einziehen möchte. Wie hoch sind die bei Ihnen?
Das ist abhängig davon, wie viel Quadratmeter man später mieten wird. Der Anteil sind 600 Euro pro Quadratmeter. Darüber hinaus, die monatliche Miete ist die geförderte Miete. Also das richtet sich nach dem Einkommen. Das geht los bei um die 7 Euro. Und wer ein hohes Einkommen hat, wird dann später, glaube ich, 14,40 Euro zahlen. Jetzt nageln Sie mich nicht auf die Zahlen fest, weil die ändern sich jedes Jahr. Aber genau, das sind die Zahlen des sozialen Wohnungsbaus.
Ich habe auch komplett vergessen zu sagen, wir haben auch noch zwei andere Tarife, aber das sind halt Details, die kann man bei uns nachlesen. Aber man kann zum Beispiel auch flexibles Mitglied werden und dann hinterlegt man nur 4 Anteile und zahlt entsprechend auch um die 100 Euro anstatt 300. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber es ist immer eine gewisse Schwelle. Es ist schon sozusagen Eintritten in die Genossenschaft, um diesen Ort mitzunutzen, der einem dann gemeinsam auch gehört und darüber vor allem auch mitzuentscheiden, wie er gestaltet wird.
Genau, und der schöne Gedanke ist ja irgendwie so diese Hilfe zur Selbsthilfe, man tut sich zusammen. Aber auch das funktioniert nicht für alle. Also wenn man so einen, ich glaube, so einen Wunsch artikulieren darf Richtung Politik und Stadt, dann wären das auch Modelle, die helfen, eben Menschen mit geringem Einkommen oder gar keinem Eigenkapital auch Zugang zu sowas zu gewähren. Da gibt es durchaus auch Kreditmodelle, aber ich glaube, das ist etwas, das man kann das noch ein bisschen weiter öffnen und man könnte das noch zugänglicher machen auch.
Ja, guter Punkt. Ja, genau. Sie beide haben ja noch neben Ihren Genossenschaften normale Arbeit, gehe ich mal davon aus. Also Sie, bei Ihnen weiß ich, Sie arbeiten bei Urbanista.
Ich nicht. Das ist mein Job. Das ist, glaube ich, auch einer der Unterschiede.
Ja, kriegen Geld für Ihre
Arbeit. Wir haben
uns
von Anfang an dafür entschieden, dass wir das Hauptamt machen wollen und müssen, damit dieses Projekt eben auch all die Aufmerksamkeit und Ressourcen menschlich sozusagen und von den Expertisen her bekommt, die es braucht. Wenn wir das im Ehrenamt gemacht hätten, ich schwöre, wir wären nicht da, wo wir sind, beziehungsweise es hätte nicht funktioniert. Also das habt ihr ja, das Thema hattet ihr ja lange, ne? Dass ihr da versucht habt, hauptamtliche Strukturen, wir haben da viel auch drüber gesprochen, aufzubauen im Nachhinein. Und das ist, glaube ich, ganz schön schwierig, wenn man da einmal schon mit so viel Herzblut, Leidenschaft, die aber begrenzt ist, weil unsere Energie irgendwie dann, wenn wir noch einen anderen Job machen müssen, die ist dann einfach irgendwann nicht mehr vorhanden für solche Projekte. Und das ist richtig hart und das finde ich total krass, wie weit ihr gekommen seid. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir committen uns voll auf dieses Projekt, wir machen nichts anderes nebenbei und natürlich werden wir dafür bezahlt. Also wovon zahlen wir sonst unser Leben und unsere Miete, ganz klar. Und wir haben es darüber ermöglicht, also tatsächlich 4 Jahre lang haben wir nicht 1 Euro von der Bank gehabt. Wir haben uns rein aus den Einlagen unserer neuen Mitglieder, die wir fortlaufend akquiriert haben, finanziert. Das heißt 4 Jahre lang Gehälter bezahlt aus den Geldern unserer Mitglieder, bis dann endlich die Umweltbank gesagt hat, hier Finanzierungsvertrag unterschrieben, alles klar läuft. Jetzt haben wir Fremdkapital, damit können wir jetzt Richtung Bau gehen.
Wow. Also wir haben inzwischen auch umgestellt. Also ganz lange lief das im Ehrenamt. Ich habe jetzt gerade einfach 2 Jobs. Ich arbeite mit einer halben Stelle bei Urbanista und mit einer halben Stelle für den Gröninger Hof, weil wir auch gemerkt haben, man braucht ein Zeitkontingent. Man kann das nicht immer nur abends machen. Aber umso mehr, also kann ich auch nur den Leuten Respekt zollen, die das angeschoben haben. Und das gilt für alle Projekte, weil das immer erstmal irgendwie aus dem Ehrenamt kommt und dann schafft man es halt irgendwann, sich zu bezahlen.
Ja, Wahnsinn. Sehr bewundernswert, das Engagement. Also irgendwie ganz anders so als normaler Angestellter, wenn man hier morgens herkommt und seine Arbeit macht, ist das ja schon eine andere Motivation auch dahinter, einen Ort zu schaffen, den man richtig gut findet und den man selber auch nutzen möchte. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Leuchtturmprojekte. Also wir haben ja recherchiert im Vorfeld zu Ihren Projekten und uns ist aufgefallen, dass Sie beide sehr viel in der Kommunikation unterwegs sind. Sie berichten viel, machen Podcasts mit uns zum Beispiel. Herr Köhler, Sie machen das Projekt also bewusst und Sie ja auch sehr sichtbar, sind stark in der Kommunikation. Ist das auch eine neue Art einer gewünschten Gesellschaftsform, dass man aktiv das kommuniziert, was man als gute Stadtentwicklung empfindet? Also kommunikativ und sichtbar zu sein in der Stadt, ist das ein großer Baustein bei Ihnen?
Ja, ich denke, das ist wichtig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es bei uns vor allem immer der Selbstzweck. Wir müssen immer neue Mitglieder gewinnen. Wenn wir nicht kommunizieren würden, dann würde niemand von uns erfahren. Also natürlich sind mittlerweile unsere Mitglieder mit die besten Botschafter, die es gibt. Diese 200 Leute tragen das mit einer Authentizität natürlich nochmal weiter in ihre Kreise. Also sogar mehr, als wir das tun können, denn wir wollen einfach Mitglieder gewinnen, damit dieses Projekt weiter vorangehen kann und wir weiter unser Eigenkapital aufbauen, denn wir haben da schon noch ein Stück zu gehen bis zur Eröffnung. Aber zugleich ist es natürlich auch nicht nur Selbstzweck in Sachen Vermarktung, sondern wir möchten ja auch inspirieren. Wir möchten zeigen, dass es möglich ist. Wir möchten Mut machen, dass andere sich vielleicht auf ähnlichen Weg begeben. Und diese Stadt zu einem bunteren und durchmischteren Ort werden lassen, wo eben nicht alles irgendwie gleich gedacht wird und gleich aussieht und sich irgendwie gleich anfühlt, sondern wo wirklich neue, lebendige Orte entstehen. Und insofern macht es auch total viel Spaß, weil über so ein schönes Thema und Beispiel zu sprechen die ganze Zeit ist ja auch, es ist sehr angenehm. Ne? Man spricht mit Menschen eigentlich immer auf eine, es ist meistens eine konstruktive, positive Gesprächsatmosphäre. Wir haben eine tolle Geschichte zu erzählen, wir haben ein tolles Projekt, auf das wir uns alle total freuen. Und insofern müssen wir da viel drüber sprechen, denke ich, weil es irgendwie allen auch gut tut, gerade in diesen Zeiten, wo die Immobilienthemen sonst nicht ganz so spaßig sind.
Sie machen Mut.
Und das Interesse ist auch da. Also das sehen wir auch, dass wahnsinnig viel auch studentische Gruppen aus allen möglichen Hochschulen kommen, andere Städte, die alle ein Interesse haben. Wie geht das eigentlich? Oft auch sehr interessiert sind, wie geht das in Hamburg? Was tut eigentlich die Stadt, um sowas zu fördern? Und klar, es ist ein Selbstzweck. Auch wir sind darauf angewiesen, dass wir weiter Eigenkapital einsammeln und sichtbar sind. Aber ich glaube, wir verstehen uns auch nicht nur als ein Bauprojekt, was Wohnungen baut. Wir verstehen uns schon auch als so ein Diskursraum rund um Baukultur, Architektur und Stadtentwicklung. Also diese Werkstatt sprach ich gerade schon an. Im Sommer haben wir auch zum Architektursommer ein eigenes Programm gehabt. Wir hatten viel Workshops mit Kindern und Jugendlichen, wo es um Themen rund um Architektur und Stadtentwicklung ging. Solche Projekte können auch Ausgangspunkt sein, grundsätzlich über vieles nachzudenken. Und dann entstehen vielleicht so Dinge wie dieses Thema der Hybridflächen, was ich sagte. Also, dass man in so Projekten auch was ausprobiert, was dann wieder in so einen Diskurs einfließt und so. Also ich glaube, das ist schon auch Teil unserer DNA und unseres Selbstverständnisses. Also dieses auch übers Bauen und über Stadt nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln.
Aber wenn man die DNA nicht hat, kann man da auch nicht mitmachen, ne?
Das stimmt aber ein Stück weit.
Also ja, das
genau
stimmt.
Also die Frage.
Schon Überzeugung.
Ja, manchmal fragt uns jemand, wie macht ihr das? Wie wählt ihr denn aus? Muss ich irgendwas durchlaufen, damit ich Teil davon werden darf? Und in diese Situation sind wir eigentlich nie gekommen, denn die Menschen, die zu uns kommen, die verstehen schon recht gut, was es mit dem neuen Amt konkret auf sich hat. Die können sich eben informieren. Die können sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln, ob es für sie auch ein spannender Ort sein könnte. Und deswegen haben wir machen zum Beispiel jeden Monat eine Infotour rund ums Grundstück und erzählen alles ganz genau und lassen die auch uns vor allem als Menschen und als Team kennenlernen. Und der Fit ist meistens sehr, sehr hoch. Also wir haben sehr selten Leute, wo ich denke, wow, was machst du hier? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Es passt einfach richtig gut. Nicht jeder von, wenn meinetwegen 10 Leute zur Infotour kommen, dann werden nicht alle 10 Mitglied. Im Schnitt so 2 davon, also ganz okay eigentlich. Aber trotz allem gibt es immer schon eine hohe Deckung an irgendwie, also es ist eine Begeisterungsfähigkeit dabei, eine Offenheit, ein Verständnis für auch Genossenschaft häufig schon, für gemeinschaftliches Denken von Räumen und auch die Lust darauf, das zu nutzen und sich auszutauschen und in Zukunft dann in ganz viel Austausch und Kooperation auch zu gehen. Und diese Haltung bringen eigentlich fast alle mit, die bei uns Mitglied sind. Und ich finde, da braucht es zum Glück dann gar keinen großen Auswahlprozess mehr. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist.
Am Ende geht es ums Stadt selber machen. Da wird ja ganz viel drüber geredet. Und ich glaube, da schaffen wir so Modelle, wo man sich wieder einbringen kann und man kann plötzlich wieder an so einem Projekt mitwirken, was irgendwo in der Innenstadt zentral ein Haus baut. Also ich meine, das gab es schon lange nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Und davon brauchen wir mehr.
Ja, das stimmt. Also wir bauen ja auch Stadt oder im Moment planen wir nur Stadt, aber das ist ein ganz anderer Weg. Insofern bin ich natürlich sehr interessiert. Glauben Sie eigentlich, dass Ihre Projekte auch in unseren IBA-Gebieten umgesetzt werden könnten? Also zum Beispiel Oberbillwerder, Wilhelmsburg, Neugraben-Fischbek? Oder braucht man immer so interessante Lagen wie direkt am Bahnhof Altona oder direkt an der Kirche in der Hamburger Altstadt? Oder sind das Gelingensvoraussetzungen oder geht das auch bei uns?
Ich denke schon, ja. Wenn man das frühzeitig mitdenkt und die Menschen, die da diese ersten Schritte auch machen und sich da für diese neuen Orte auch committen als Lebensmittelpunkt. Also wenn man da ein gutes Setup schafft und Möglichkeiten über ihren Wohnraum hinaus auch schon so einen Ort mitzugestalten, den sie zum Beispiel anders nochmal gemeinschaftlich nutzen. Ich glaube, das Interesse wäre groß. Ich glaube, es könnte sogar dazu beitragen, dass die Leute erst recht Lust haben, da hinzuziehen, wenn sie wüssten, dass nicht nur irgendwie mein kleines Häuschen oder meine schöne Wohnung, sondern eben drumherum wird schon vieles mitgedacht. Und das weiß ich ja von der IBA, dass das auch passiert, ne? Dass da viel, viel mehr über die Strukturen und Angebote vor Ort auch schon frühzeitig nachgedacht wird. Ja,
ja, ich glaube, also der Bestand bei uns ist schon ein wichtiger Anker. Nicht nur der bauliche Bestand, auch was es so an Strukturen und Menschen und so da gibt. Und wir sehen auch viele, die bei uns einziehen wollen, die haben auch erstmal gar keinen Bezug zur Altstadt, weil wer kennt schon Hamburgs Altstadt? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon eine Herausforderung, gerade in Neubauquartieren oder weiter draußen wahrscheinlich noch mehr, die Leute da erstmal an diesen Ort zu bringen. Aber sie zeigen das ja auch im Rahmen der IBA, wo auch Baugemeinschaften eine Rolle spielen und so. Also ich glaube, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Also ich glaube, das kann an jedem Ort funktionieren.
Ja, in Wilhelmsburg haben wir ja auch schon fast 16 Grundstücke für Baugemeinschaften reserviert und vergeben. Also das finde ich schon mal sehr positiv und ermutigend, dass sowas auch bei uns in den Gebieten geht. Und Sie haben ja gesagt, Ausgangspunkt war immer eine Konzeptausschreibung, auf dem sich dann motivierte Leute beworben haben. Insofern könnte das ja auch unser Instrument sein, oder ist es ja häufig auch, so ein Projekt über eine Konzeptausschreibung zu initiieren. Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie auf unterschiedlichen Wegen sich Ihren Projekten genähert haben. Solche Projekte würde man sich ja wünschen, sollten irgendwie viel häufiger und viel öfter in der Stadt umgesetzt werden. Das ist es ja aber nicht der Fall. Das sind ja irgendwie wenige Projekte, die diesen Weg gehen. Was sind denn Ihrer Sicht nach die größten Hürden?
Ich glaube, der schwierigste Moment ist immer, erst einmal loszulegen. Also ganz am Anfang steht man da, man hat kein Kapital, man hat ein paar Leute, die motiviert sind, aber einem fehlen die Strukturen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Wenn wir schaffen, das abzubauen und mehr Menschen zu empowern, sich das überhaupt erstmal zu trauen und loszulaufen, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Ansonsten ist, glaube ich, der Zugriff auf Orte und Grundstücke und so natürlich ganz zentral. Wobei es da jetzt in unserem Fall, wir bewegen uns jetzt in der Förderung für Baugemeinschaften, da ist es ja durchaus so, dass die Stadt das auch vorsieht und das total auch fördert. Und ich glaube schon, diese Akteurskonstellation ist immer ganz zentral. Das muss schon irgendwie, da gehört schon so ein Quäntchen Glück dazu, dass sich da die 10 Leute an einem Ort treffen, die dann gemeinsam so etwas machen. Aber auch das kann man befördern, glaube ich.
Und das Geld ist tatsächlich natürlich jetzt auch nicht so das ganz kleinste Problem. Also wenn man es schaffen würde, ich glaube, ein Beispiel dafür, wo das schon gelingt und gelungen ist hier in Hamburg, ist die Villa Viva von Viva Con Agua. Die schaffen das auf eine sehr smarte Art und Weise, einmal mit ihrer Vision zu begeistern, nämlich Wasser für alle und das weltweit, und zugleich ganz lokal die Menschen zusammenzubringen. Und was sie eben anders machen, würde ich sagen, ist, dass sie noch offener sind in Richtung von auch klassischen Investoren beispielsweise, dass sie ein Konstrukt stricken, das auch für tendenziell klassische orientierte Investoren und Investorinnen attraktiv genug ist, also wirklich ganz konkret, was Renditen angeht, weil in unserem Fall zum Beispiel, wir bieten 1,5% Mindestverzinsung auf unsere investierenden Anteile. Das ist heutzutage nicht so besonders viel. Vor 4-5 Jahren war es ganz okay, ganz gut eigentlich. Mittlerweile ist es wieder eher wenig. Ich glaube, wenn man es schafft, ein, ich sag mal, investorenfreundlicheres Klima zu paaren mit dieser Begeisterung, mit dieser Vision, mit den wirklich tollen Menschen, die sich um so eine Idee scharen, dann kann man schon auch nochmal im größeren Stil solche Orte, die auch wirklich einen wirtschaftlichen Betrieb abbilden, in dem Fall ist es ja ein Hotel. Ich glaube, dass das schon noch ein Teil ist dazu. Also wenn wir es schaffen würden, für den Gröninger Hof, fürs Neue Amt Altona auch nochmal klassischere Investoren zu gewinnen, und dementsprechend unsere Kondition auch entsprechend dahingehend zu verändern, was wir aus anderen Gründen nicht wollen. Aber nur um zu sagen, ich glaube, es gäbe Möglichkeiten und es gibt auch Akteure, die das schon schaffen, dann gäbe es mehr davon. Weil das Geld ist definitiv, das ist, also mit ganz viel Geld könnten wir sehr viele solcher Orte bauen. Ja. Und dann wären auch sehr viel schneller sehr viele Leute am Start und würden sagen, ich mache da mit, weil die Finanzierung ist zum Teil vielleicht schon gesichert. Wir können eben von Anfang an meinetwegen Stellen bezahlen. Also da muss man schon ehrlich sagen, Money rules. Also trotz allem.
Sie haben es ja jetzt geschafft. Sie beide haben Ihre Finanzierung gesichert, haben wir mal gesehen. Sie haben 10 Millionen an Fördervolumen oder Kredit aufgenommen. Sie 30 Millionen roundabout. Also das ist, muss man ja auch erstmal so hinbekommen, dass man mit diesem Geld so ein gutes Startkapital hat, das einem nicht gleich so an die Wand drückt und denkt, oh mein Gott, ist das viel Geld? Wie organisiere ich das?
Also tatsächlich, inzwischen sind es mehr als diese 30 Millionen. Durch die Baukostenentwicklung und so hat sich das nach oben entwickelt. Und wir sind auch gerade noch dabei, das mit den Banken zu klären und sind mit der IFB im Gespräch. Also wir haben unsere Finanzierung noch nicht 100% gesichert. Das ist tatsächlich noch das große Thema bei uns. Wir sind da sehr zuversichtlich.
Die Bauarbeiten sind ja schon in Planung. Der Abriss ist geplant und so weiter. Also ich denke mal, das geht ja voran, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber, da braucht man dann auch wieder Mut. Also ich glaube, man muss halt loslegen. Man muss ja weiter planen. Wir können nicht die ganze Zeit nur darauf warten, dass wir die Finanzierung gesichert haben. Und dann stehen wir da und kommen mit der Planung nicht mehr hinterher. Diese Dinge laufen immer alle parallel. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung in solchen Projekten. Das Baurecht, dann die Planung voranzubringen und dann aber gleichzeitig auch die Finanzierung sicherzustellen. Was sich alles gegenseitig bedingt. Das unter einen Hut zu bringen, ist dann auch schon die große Herausforderung.
Ja, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Zwei Fragen habe ich noch. Eine für Sie, Frau Feldhöhn. Für Mai sind ja jetzt die Abrissarbeiten beim neuen Amt geplant. Und im Sommer haben Sie vorhin auch gesagt, 2025 ist die Eröffnung. Bleibt es bei dem Zeitplan?
Der ist relativ aktuell, insofern hoffe ich ja, aber wahrscheinlich nein. Also ich sag mal so, im Sinne von ein paar Monate könnten bestimmt noch draufkommen, aber jetzt gerade ist das der Stand, den wir für realistisch und machbar und auch erstrebenswert halten. Wer weiß, was passiert. Also wenn wir da, wir reißen ja nur was einen geringen Teil ab, eine alte Ladenzeile in der Fußgängerzone, weil da eben dann der Neubau entsteht. Wer weiß, was wir da noch so finden. Also wir hatten da schon einige Überraschungen in den letzten Jahren. Aber ja, wir hoffen wirklich, dass wir bei Spätsommer 25 bleiben können, weil wir haben schon eine Verzögerung von fast 3 Jahren im Projekt oder 2,5. Also noch viel mehr würden wir ungern auch vor allem unseren Mitgliedern zumuten.
Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Unser IBA-Partner-Frühstück findet ja auch bei Ihnen statt im April. Mhm. Dann können wir uns das ja auch mal gerne gemeinsam ansehen. Ich bin schon sehr gespannt. Und Herr Köhler, wann ist denn bei Ihnen der geplante Einzugstermin?
Das ist ein bisschen schwierig, das so ganz seriös oder ganz konkret zu sagen. Ich sag mal so, wenn wir Ende 26 fertig sind, dann sind wir sehr zufrieden. Aber auch bei uns hat sich einiges nach hinten verschoben. Genau, verschiedenste Themen. Ja, aber wir sind da ganz zuversichtlich. Also wahrscheinlich sind wir nächstes Jahr dann Anfang nächsten Jahres mittendrin in den Abbrucharbeiten. Kann ja leider nicht so viel erhalten bleiben werden vom Parkhaus, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Und dann geht's halt weiter mit dem Neubau.
Und ungefähr Einzug?
Ungefähr Einzug, genau, wie gesagt, also Ende 26, Anfang 27, das ist so das, was gerade so die Zielvorstellung ist. Aber da kann sich auch noch Sachen tun. Also ich kann es gerade nicht so ganz genau sagen.
Ja, bleibt spannend, ne? Bei Ihnen beiden.
Auf jeden Fall.
Okay, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank für das interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit den 2 spannenden Projekten.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen unseren Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf den Social Media Kanälen oder schauen auf unsere Webseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.